Ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer Wortverkündigung heute Abend. Vor allen Dingen aber die liebe Rosi und Albrecht. Vielen Dank, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt, dass du dich vorbereitet hast und uns Gottes Wort sagen wirst. Herzlichen Dank. Ich möchte zum Eingang lesen Epheser 3, die Verse 14 bis 19. Epheser 3, 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir für dein Wort, auch für diese Verse, die du uns heute zusprichst. Und wir danken dir für die Gelegenheit, auf dein Wort heute Abend zu hören, dass wir auferbaut werden, jeder Einzelne und als kleine Gemeinschaft und dein ganzer Leib, weltweit und über alle Zeiten hin. Du kommst mit dem Leib deines Sohnes ans Ziel, mit der Fülle Christi. Und dafür danken wir dir, dass wir diese Gewissheit haben, dass du alle Pläne, die du dir vorgenommen hast, ans Ziel führst. Gerade auch mit der Gemeinde und nicht nur mit uns, den Erstlingen, sondern mit allen Menschen, mit aller Kreatur, mit der gesamten Schöpfung. Dass einmal überall deine Herrlichkeit sichtbar wird. In allen Kreaturen, in deiner gesamten Schöpfung, deine Herrlichkeit. Vater, hab auch Dank, dass du Rose und Albrecht gesund hierher gebracht hast. Wir danken dir für die vielen, die bereit sind, Dienst zu tun in unserer Gemeinde, uns zu stärken, aufzuerbauen. Und wir danken dir, dass du auch uns gesagt hast, dass du es reich vergiltst. Und so dürfen wir dir diesen Abend anbefehlen, dass du in unseren Herzen wirkst, dass dein Wort mächtig wird in seiner Kraft in uns. Amen. Amen. Lilly, ich glaube, es ist ganz gut, wenn du hier was sagst.
Ich möchte mich bei euch allen bedanken, die ihr mich im Gebet im Krankenhaus begleitet habt. Ihr wisst, dass ich wegen einer Herzgeschichte ins Krankenhaus kam und ich hatte mich so aufgehoben gefühlt. Wenn ich selber nicht mehr beten konnte, wusste ich, dass es andere für mich tun. Und dann auch für die Geburtstagsgrüße und Glückwünsche ganz herzlichen Dank. Vielen Dank euch allen.
Weil wir gerade bei Erkrankung sind. Ich war heute bei meinem Bruder, der ja vor einigen Tagen operiert worden ist. Es ist ja durchaus erfreulich, das Ergebnis. Es besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass er nach einer längeren Trainingszeit dann doch wieder normal leben kann. Es wurde einfach ein Stück herausgenommen vom Harnleiter und dann mit der Blase wieder vernäht. Das hat immer das Risiko, dass Narbengewebe dann störend sein wird und wiederum verengen, dann entsteht das nächste Problem. Aber auch das dürfen wir unserem Vater hinlegen, so wie er es für recht hält. Wir haben heute und morgen denselben Text, 1. Korinther 3, 5 bis 17. 1. Korinther 3, 5 bis 17. Und wenn ich es recht verstanden habe, lieber Albrecht, ist heute ein Schwerpunkt Dienst am Leib Christi. Verse 5 bis 9 insbesondere. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einen jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir wollen das Lied aus dem blauen Liederbuch singen, 531. 531, die Strophen 1 bis 4 und zum Schluss dann aus demselben Lied 5 und 6.
Und wir singen jetzt die Singsache Melodie Jesus Christus, Gott als König.
Thank you. Guten Abend, liebe Geschwister. Ja, wir freuen uns, dass wir wieder miteinander hier sein dürfen in eurer Mitte. Danke für die Einleitung, für die Grüße. Und dass wir jetzt auch wieder an dem ersten Korintherbrief weitermachen dürfen, den ich ja fortlaufend behandeln werde. Leider dauert es natürlich ein paar Jahre, das macht aber nichts aus. Und die Stücke sind jeweils kürzer oder länger, je nachdem, was eben der Herr hineingelegt hat und was er dann bei der Vorbereitung auch schenkt. Paulus ist noch in der Auseinandersetzung und mit den Korinthern, weil sie ja Parteiungen haben und sich für und die einzelnen Gruppen in der Gemeinde sich zu verschiedenen Wortauslegern gezählt haben. Ja? Und manche haben das ganz super gemacht. Die haben gesagt, wir sind des Christus. Ja? Da waren sie dann fein raus. Und die, die sich an Menschen gehängt haben, auf die haben sie vielleicht runtergesehen. Ich weiß es nicht. Aber das sollte natürlich nicht vorkommen. Und der Paulus muss sie noch Unmündige, aber in Christo nennen. Ja, und wir hatten das letzte Mal ja gesehen, dass das Unmündigsein durchaus normal ist, wenn es am Anfang des Glaubenslebens den Zustand beschreibt. Wenn wir aber dann 10, 20 Jahre mit dem Herrn gehen und dann immer noch oder wieder unmündig werden, dann ist irgendetwas schiefgelaufen. Und damit setzt sich Paulus unter anderem jetzt eben in diesem Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, auseinander. In den Versen 5 bis 9, mit denen wir heute anfangen, da geht es um den Dienst am Leib des Christus. Und zwar, wer macht was und wer trägt welche Verantwortung. Das ist ja auch in der Welt immer wieder die Frage. Ja, wo sind die Entscheidungsträger? Wo wird was entschieden? Und in der Gemeinde geht es ja nicht nach Demokratie und auch nicht nach Diktatur, sondern da sollen eigentlich die Väter entscheiden. Ja, die Väter in Christo, das ist Gemeindeordnung. Und in diesem zweiten Abschnitt erklärt Paulus die göttliche Aufgabenteilung in der Versammlung Gottes. Er grenzt die Arbeitsbereiche der am Wort Dienenden und Gottes gegeneinander ab. Beispielhaft greift er sich selber und Apollos heraus, ja, aus der Menge derer, die genannt werden. Kephas wird auch noch genannt im ersten Kapitel. Paulus gründete ja einst die Versammlung dort in der Synagoge zunächst, belehrte sie dann mit Timotheus und Silas zusammen. Das kann man in Apostelgeschichte 18 nachlesen. Danach diente auch Apollos in der korinthischen Gemeinde, so wie wir das in Kapitel 18 im Folgenden lesen können. Und Paulus war dann in Apostelgeschichte 19, Vers 1 inzwischen in Ephesus angekommen. In Apostelgeschichte 18, 5 bis 7 sehen wir auch die Trennung der Versammlung Gottes von der Synagoge, nachdem die Israeliten dort gegen die Botschaft des Paulus erbitterten Widerstand geleistet hatten. Der Streitpunkt war das Zeugnis des Paulus, nachdem der Timotheus wieder zu ihm zugestoßen war. Ja, er hat zuerst allein gedient, dann kam Timotheus wieder dazu. Und zwar, dass Jesus der Messias Israels ist. Das hat praktisch zwei Wege aufgetan. In der Synagoge damals unter Paulus hat aufgrund dieses Widerstands ja dann die Glaubenden, die an Christus, den Messias, gläubig gewordenen Juden und aus den Nationen herausgenommen und im Nachbarhaus der Synagoge sind die dann zusammengekommen. Und dieses Ärgernis Israels, das ist das Schlüsselärgernis Israels bis heute, dass der Herr Jesus der Messias Israels ist. Und damals begann, und das müssen wir jetzt so formulieren, begann der erhöhte Herr, die Versammlung aus den Nationen von seinem Volk Israel zu isolieren, wegen ihres Ungehorsams, ja, weil sie sich nicht überzeugen ließen von dem, was Paulus und auch die anderen Apostel gepredigt haben. Israels Zeit und teilweise Verstockung schritt dann weiter fort und im nur kurze Zeit später geschriebenen Römerbrief behandelt dann Paulus die Hintergründe dieser Trennung, die in Korinth jetzt offenbar wurde, exakt in den Kapiteln 9 bis 11. Der Kernvers unseres zweiten Abschnitts in 1. Korinther 3 ist Vers 6. Dort gebraucht Paulus wie Vers 9 das Bild vom Ackerbau. Dann auch wie in Epheser 2,19 folgende das Bild eines Gebäudes, das er später dann in Vers 16 Tempel Gottes nennt. In unserem Text Tempel Gottes, da kommen wir dann morgen dran. Tempel Gottes deshalb, weil in diesem Tempel Gottes eigener bzw. der Geist seines Sohnes wohnt. Nach Galater 4, Vers 6. Paulus und Apollos sind Diener, durch welche die Korinther glaubten. Jedoch, Paulus in Vers 5, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Paulus sieht weder sich noch Paulus in einer höheren Stellung denen gegenüber, die durch ihn oder Apollos glaubten, sondern als nur von Gott eingesetzte Werkzeuge auf der gleichen Ebene. Ferner nicht der Mensch glaubt an das Evangelium aus eigenem Antrieb, sondern Gott schenkt ihm den Glauben. Gott hat das Wachstum gegeben, steht deshalb Vers 6. Und Gott muss auch ziehen. Ja? Und darauf reagiert dann der Gezogene. Und der Herr Jesus sagt das selber schon, auf der Erde noch, wandeln in Johannes 6, 44, seinem Volk, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist also ein Grundprinzip Gottes, das er zieht. Wann hat er zum ersten Mal den Menschen gezogen? Das wisst ihr alle. Ich frage mal weiter, wann ist denn der Mensch in Sünde gefallen? Im Garten. Ja, und wer hat dann wen gesucht? Es heißt, Jahwe rief Adam, wo bist du? Wäre Adam auf die Idee gekommen, zu seinem Gott zu gehen? Ich glaube nicht, denn in dem Psalmen sagt der David, keiner hat Gott gesucht. Nicht einer. Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe immer Gott gesucht, dann wissen wir, dass das nicht stimmt. Er hat irgendwelche Götter oder sonst was gesucht. Aber Gott kann man eigentlich nicht suchen, solange man von der Sünde verblendet ist. Das heißt, Gott muss durch seinen Geist einen Menschen ziehen. Das steht ganz klar geschrieben. Paulus nennt seinen Dienst Pflanzen und den des Apollos begießen. Beides kommt aber aus dem Wort Gottes, und zwar nur aus dem Wort Gottes. Den Dienst des Apollos beschreibt uns sehr schön Apostelgeschichte 18, Vers 24 bis 28. Das möchte ich mal vorlesen. Ein gewisser Jude aber mit Namen Apollos aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Und dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesen und brünstig im Geist und redete und lehrte sorgfältig die Dinge von Jesu, wiewohl er nur die Taufe Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Aquila und Priska ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermunterten sie, ihn aufzunehmen. Und dieser war, als er hinkam, durch die Gnade Glaubenden sehr behilflich. Denn kräftig widerlegte er öffentlich die Juden, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Nur das Wort Gottes kann also geistliches Leben hervorbringen, und nachdem dieses Leben dann begonnen hat, kann nur das Wort dieses Leben weiter vorwärts, weiter zum Wachsen bringen, nichts anderes. Apollos war mächtig in den Schriften, lesen wir hier, und es äußert sich durch die Art seiner Predigt, indem er durch die Schrift bewies, nicht durch irgendwelche Gedankengebäude, dass der Jesus der Christus ist, der Messias, den Israel erwartet. Und damit war die entscheidende Voraussetzung für das Wirken Gottes in den Hörenden gegeben. Denn die Schrift als Same Gottes trägt Gottes Geist in sich. Und nur die Schrift selber trägt den Geist in sich, nicht meine Worte, auch die nicht von mir heute Abend. In Jakobus 1 lesen wir ein Grundprinzip Gottes, Jakobus 1, 17 und 18. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Und jetzt kommt Vers 18, dieses Prinzip. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, auf dass wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Also jeder, der durch das Wort, mit Hilfe des Wortes und mit Hilfe des Geistes Gottes geboren wird, in der Jetztzeit, der ist eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Ja. Und das ist das Grundprinzip, nach dem Gott arbeitet. Der Herr Jesus hat schon in Johannes 1, oder vom Herrn Jesus wird schon in Johannes 1 Folgendes gesagt: So viele ihn aber nahmen, denen gab er das Recht oder auch die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, welche a. nicht ausgeblüht, das heißt nicht durch Wirkung aus dem natürlich seelischen Menschen heraus, b. noch aus dem Willen des Fleisches, also nicht aus eigenem Willen, und dann c. noch aus dem Willen des Mannes, also von außen bewirkt. Wenn also ein Mensch zu einem anderen geht, dann kann er den nicht gläubig machen. Ja, das geht nicht. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, sondern aus Gott gezeugt bzw. geboren sind. Das heißt, so wie es in der Paulus in 1. Korinther 1,30 ausdrückt, aus Gott in Christo Jesu, oder in 2. Korinther 5, Vers 17, dass wir in Christo eine neue Schöpfung sind. Das ist einzig und allein das Werk Gottes und er macht es durch sein Wort. Aus den gelesenen Schriftworten können wir 6 einfache göttliche Prinzipien ableiten. Erstens, ohne Wort Gottes gibt es keine Geisteszeugung und keinen neuen Menschen. Zweitens, nur das Wort Gottes kann den neuen Menschen dann auch zum Wachsen bringen, ist er einmal da. Ja? Drittens, die Zeugung ist ein souveräner Willensakt unseres Gottes durch seinen Geist. Nochmal das Jakobuswort, durch das Wort der Wahrheit gezeugt. Ja? Nach seinem eigenen Willen. Ja? Also dann, wenn Gott will, Zeitpunkt, ja, bestimmt, dann geschieht eine Geburt. Also die Zeugung drittens ist ein souveräner Willensakt unseres Gottes durch seinen Geist. Viertens, sein Wort muss also Träger des Geistes sein. Es ist die Wahrheit. Das ist ja jetzt für uns hier nichts Neues, aber man muss es immer wieder mal sich vergegenwärtigen im Zusammenhang. Ja? Denn man hört ja alles Mögliche im frommen Lager reden. Und da ist es wichtig, wenn wir uns immer wieder auf das Wort selber zurückziehen. Also das Wort selber ist Träger des Geistes. Es ist die Wahrheit. Und fünftens, der Zweck der Zeugung. Jeder Gezeugte ist eine Erstlingsfrucht der Geschöpfe Gottes. Da steht nicht der Menschen, sondern der Geschöpfe Gottes. Das ist also eine direkte Erweiterung. Ja? Da geht es vom Menschen weg auf alles Geschaffene, ja, wie in Römer 8 bezeugt. Sechstens, alle Geschöpfe Gottes werden einmal Gezeugte sein. Das ist die logische Konsequenz, denn jeder Erstling segnet die ganze Masse, aus der er genommen ist. Ja? Jeder Einzelne unter uns, ja, der aus der Masse der Geschöpfe herausgenommen wurde und geheiligt wurde vom Herrn selber, der ist ein Erstling und damit die Sicherheit, dass der Rest aus der Masse, aus der er genommen ist, ebenfalls mal gezeugt wird. Jetzt können wir eigentlich schon Halleluja sagen und beten, ja, und danken für das, was wir da bis jetzt fassen durften. Nummer 6, also, dass alle Geschöpfe einmal gezeugt sein werden. Da sagt Paulus etwa in Römer 11, Vers 11 und 12, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen, das sei ferne. Und jetzt beweist er, indem er weiterfährt, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen da Abrahams vom Stamme Benjamin. Also ist er ein Erstling aus Israel, was das neue Leben anbelangt. Ja? Nicht die Heilskörperschaft, ja, der er jetzt dient, aber er ist ein Erstling Israels und damit der Nachweis, dass Gott ganz Israel zurechtbringen wird. Ja? So argumentiert er hier, nämlich in Römer 11. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Und gerade in 1. Timotheus 1, 16, glaube ich, steht es, wo Paulus sagt, dass er als Vorbild für alle nach ihm Glaubenden sei, ja, indem Gott den größten aller Sünder, als den er sich bezeichnet, gezogen hat, an ihm seine ganze Langmut erwiesen hat, der Herr Jesus, so sagt er dort in den vorausgehenden Versen. Und deshalb ist er ein Beispiel nicht nur für Israel nach Römer 1, sondern für alle Geschöpfe eigentlich. Ja? Weil Paulus genau dieses Modell von Gott, als Modell von Gott dazu gegeben ist. Römer 11, 15 und 16. Denn wenn ihre, das ist Israels Verwerfung, die Versöhnung des Kosmos ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus Toten? Wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Also ist der Erstling immer als ein Teil der Gesamtmasse genommen. Und das gilt natürlich ohne Zweifel für den Erstling Christus zuerst. Denn von ihm sagt Paulus in Kolosser 1, dass er der Erstgeborene aller Schöpfung und der Erstgeborene aus den Toten sei. Und weil er der Erstgeborene ist, deshalb gibt es viele Nachgeborene. Ja, ganz einfach. Für jeden Menschen, der aus Gott gezeugt ist, eigentlich leicht nachvollziehbar, wenn er nicht theologisch versaut ist. Ja, entschuldigt, wenn ich das jetzt nun mal so sage. Ja, wenn man logisch überlegt, dann sind es ganz einfache Zusammenhänge. Wäre das kompliziert, dann hätte Gott einen Fehler gemacht. Ja, dann hätte er auch einfachen Menschen etwas zugemutet, was nur irgendwelche studierten Leute hätten fast können. Und das kann ja wohl gar nicht sein. Ja? Also muss das Problem woanders liegen. B, es gilt für die Söhne Gottes. Ja? Die Söhne Gottes sind eben die nächsten Erstlinge aus der Masse genommen, aus Israel, aus den Nationen. Und C, wenn Israel als Ganzes gesehen, natürlich hier der Erstling aus allen Nationen, ja, nach Vers 15 aus dem ganzen Kosmos ist, dann muss alles, was im Kosmos in den Einfluss des Todeswesens durch die Sünde gekommen ist, wieder lebendig gemacht werden, wie alle anderen Erstlinge auch. Das kann man eigentlich aus den paar Versen in Römer 11 ableiten. Ja? Und es gibt noch zig andere Stellen dazu, die das beweisen würden. Das wollen wir jetzt aber heute Abend nicht machen, weil wir sind ja in 1. Korinther 3 und wollen ja da weitermachen. Es geht, ich bin jetzt auf diesen Seitenast gekommen, ja, weil es darum geht, dass nämlich die Erstlinge, Auserwählte Gottes, die Garantie sind, dass Gott alle übrigen in das gleiche Leben zeigt. Und deshalb sagt ja der Paulus, er habe gepflanzt, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Ja, warum denn? Um den Nachweis zu bringen, dass jeder Einzelne eben ein Nachweis ist, dass die übrigen ebenfalls zu ihrem Zeitpunkt zurechtgebracht werden. Zurück zu unserem Vers 6. Allerdings bewirkt das Pflanzen und Begießen alleine noch nichts. Das haben wir ja auch gesagt. Selbst wenn ich wortgemäß pflanze und begieße, dann wird eigentlich nur der Same gelegt, richtig gelegt, und er wird begossen. Ja, das heißt, es sind optimale Verhältnisse für das Wachsen gegeben. Aber das Wachsen kann weder der Pflanzende noch der Begießende hervorbringen, sondern nur wer? Gott selber. Weil Gott ist ja der, der den Samen gibt. Was hat der Herr Jesus von sich gesagt? Er sei was? Das Weizenkorn. Also ist er der Ursame sozusagen. Ja? Und wenn der in die Erde fällt und stirbt, dann wird er viel Frucht bringen. Und jetzt, wenn wir das Wort in eines Menschen Herz säen, dann können wir eigentlich nur Christus säen. Und Paulus sagt prompt später, es gibt nur einen Grund, den man legen kann, und das ist Christus. Aus diesem Grund, weil er der Ursame ist, von dem alles herkommt. Gott muss also, nachdem gepflanzt und begossen wurde, und genau das ist die Aufgabe in der Versammlung. Da muss es Leute geben, die wie Paulus Samen säen, ja, die pflanzen, und da muss es andere geben, die begießen. Aber die sind nicht höher wie die anderen, sondern die sind unter den anderen verteilt. Ja. Und die säen und begießen. Und dann, wenn das gemacht wird, dann entscheidet Gott, wann der Same in jedem einzelnen Herzen aufgeht, ja, und wenn er dann weiter im Wachstum geistlich fortschreitet. Das ist auch sein Wert. Epheser 2, 8 bis 10 kennt ihr alle auswendig. Denn durch Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, und der ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu hin zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen umhergehen sollen. So müsste man es etwas genauer wiedergeben. Was wir vom Dienst Apollos in Apostelgeschichte 18 lasen, das finden wir von Paulus als Dienst in Thessalonich. In Apostelgeschichte 17, 1 bis 2 lesen wir, von Paulus, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo die Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus Toten auferstehen musste und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Ja, das ist die Ausgangsbasis. Ja. Das hat Paulus auch in 1. Korinther 15 in den ersten Versen im Korintherbrief niedergeschrieben, ja, dass das die Grundlage des Evangeliums ist. Und daraus wuchs dann durch die Gnade Gottes lebendiger Glaube und eine Befestigung, die gesund war, die man sogar sehen konnte. Das heißt, wir können für den Dienst in der Gemeinde Folgendes sagen: Eine Predigt ohne die Schrift als Schwerpunkt der Aussagen ist in der Versammlung Gottes eigentlich nicht zulässig. Ja, wenn einer irgendwas predigt und nicht in der Predigt Wort Gottes vorkommt, ja, zitiert, ja, wenigstens dem Sinn nach, dann können wir die Predigt sein lassen, die bringt nichts. Die kann toll sein und die kann Seelen rühren, aber das zeugt kein Leben. Wenn in der Predigt nicht die Schrift vorkommt, ja, dann fehlt das Leben zeugende und vermehrende Element in der Predigt. Paulus sagt zum Beispiel den Korinthern, wenn es keine Auferstehung der Predigt der Toten gibt, dann sagt er, dann ist die Predigt leer, dann ist sie hohl, dann ist sie einfach nutzlos. Und genauso ist es, wenn in der Predigt kein Wort Gottes weitergegeben wird, dann bringt sie nichts. Wenn jemand behauptet, die Predigt habe heute keinen Wert noch Kraft mehr, man müsse andere Methoden dafür hermachen, der irrt, weil er weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Wir können sofort zurückschließen, dass solchen Methoden schlicht das Wort und damit die Autorität fehlt, nämlich, dass sie einfach hohl sind. In 1. Thessalonicher 1, Vers 6 bis 10, da bescheinigt Paulus den Thessalonichern Folgendes: Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt, in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch erstens von den Götzenbildern weg zu Gott hin bekehrt habt. Zweitens, einem lebendigen und wahren Gott zu dienen und drittens seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, der aus Toten auferweckt, den er aus Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet, weg oder vor dem kommenden Zorn. Und schließlich in Kapitel 2, 13 erklärt Paulus: Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Also Gottes Wort selber wirkt für sich. Mein Wort bringt nichts. Ja? Da muss ich mir einfach selber sagen, wenn Gott nicht das Wort, wenn ich es aus dem Wort zitiere, wenn das Gott nicht lebendig macht, kann ich es einfach sein lassen. Sobald ein Mensch einmal durch Gottes Geist gezeugt ist, wirkt das Wort in ihm, weil eben das Wort selber Träger des Geistes ist. Und deshalb kann etwa Yahweh durch Jesaja schon bezeugen, in Jesaja 55, 10 und 11, das Wort kennt ihr sicher alle auch auswendig, mehr oder weniger. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde gedrängt und befruchtet und sie sprossen gemacht. Ja? Und dem Sämann Samen gegeben und Brot dem Essenden. Und jetzt kommt die kostbare Verheißung, also wird mein Wort sein. Das aus meinem Munde hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Und das gilt auch zum Beispiel für das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, da wissen wir ja auch, 3/4 des Samens, also ungefähr, das hat der Herr nutzlos verstreut. Ja, und wir fragen uns, warum hat denn der Herr nicht allen Samen in die gute Erde fallen lassen, dort. Ja, ich meine, das Gleichnis gehört nicht in unseren Bereich rein, ja, das gehört in das Königreich. Aber trotzdem, ja, wir wissen, dass die 3/4 Samen, obwohl sie dort vor die Hunde gegangen sind, einmal trotzdem Frucht bringen werden. Warum? Weil das bereits vorne draus verkündigt wurde, nämlich genau hier in Jesaja 55. Weil Gott nicht predigen lässt, ohne dass es irgendwann einmal zur Frucht kommt. Das macht Gott nicht. Ja? Deshalb ist auch jedes Zeugnis, dass wir irgendeinem Menschen, den wir begegnen und wo der Herr uns zeigt, sagt dem jetzt mal was oder sagt der mal was, ja, wenn wir das sagen und da passiert gar nichts, ja, dann brauchen wir nicht betrübt sein darüber, weil alles Wort, was wir weitergeben, wird irgendwann nach dieser Verheißung Frucht bringen. Ganz einfach. Und da dürfen wir unserem Herrn bei Wort nehmen. Ja, wenn er das gesagt hat, dann brauchen wir nicht mehr nachfragen, ob das nun wirklich sein wird oder nicht. Gottes Wort trägt also eine unwiderstehliche Überzeugungskraft der Liebe in sich und es durchdringt und überwindet, allerdings zu Gottes Zeitpunkt, nicht vorher, zu Gottes Zeitpunkt einmal allen Widerstand in jedem seiner Geschöpfe. Jeweils dann, wenn diese in ihrem eigenen Sinn an ihren eigenen Nullpunkt gekommen sein werden. Ob der in diesem Leben oder später ist, ist dabei völlig egal. Ja? Aber der Nullpunkt wird kommen und das ist kostbar und es entspricht Gottes Wohlgefallen. Er hat sich einige Äonen lang Zeit dafür genommen, das wissen wir. Und da, in diesem Zeitabschnitt wird er unfehlbar sein Ziel erreichen. Die Dienste in der Gemeinde etwa nach Epheser 4, Vers 11 folgende sind unterschiedlich. Aber Gott bringt sie selber in jeder Versammlung hervor. Das ist auch so etwas, was wir einfach glauben dürfen, je nach den lokalen Bedürfnissen eben. Und das ist etwas, wonach wir auch in schlichtem Vertrauen auf unseren Herrn handeln dürfen. Es braucht keine von Menschen speziell geschaffenen Institutionen oder Lehranstalten, sondern es genügt ein Stück, ja, des Leibes Christi, da wo er zusammenkommt, so wie ihr jetzt hier oder woanders. Ja. Ob das 3 oder 100 Leute sind, spielt dabei keine Rolle. So lesen wir etwa in Apostelgeschichte 13 aus der Versammlung in Antiochien, wo Paulus unter anderem eben diente, einige Zeit lang, bevor der Herr ihn auf Reisen schickte. Apostelgeschichte 13, 1-3. Es waren aber in Antiochien in der dortigen Versammlung Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen war, und Saulus. Ja, Saulus diente in dieser Gemeinde. Da hatte er bereits alle Offenbarungen gehabt. Ja, denn Gott hat ihn ja nicht weggeschickt, ohne ihm zu sagen vorher, was er zu sagen hat. Und damit hat er dort gedient in dieser Versammlung. Und jetzt lesen wir weiter. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu welchem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Und genauso ist es heute auch. Wenn an irgendeinem Ort eine Versammlung entsteht, dann sorgt der Herr, der sie ja entstehen lässt, auch für die geistliche Versorgung durch das Wort Gottes selber. Im Extremfall reicht es vorübergehend sogar, wenn man ganz einfach öffentlich die Schrift vorliest. Ja? Warum? Weil das Wort selber das Leben enthält. Neues zu schaffen und Geschaffenes weiterzubringen. Selbst ohne Auslegung zur geistlichen Ernährung einer Gemeinschaft von Glaubenden. Das reicht völlig aus zunächst. Denn es ist, wie wir vorhin eben sagten, das Wort selber, das Leben schafft und nährt. Ein ganz einfacher Hinweis finden wir in 1. Timotheus 4, 9 bis 16, wo Paulus den Timotheus in Bezug auf seinen Dienst erinnert und ihn neu in die Pflicht nimmt, in ganz besonderer Weise der Gemeinde zu dienen. Dort heißt es in 1. Timotheus 4, 9 bis 16: Das Wort ist gewiss oder treu und aller Annahme wert, denn für dieses arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erretter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dieses gebiete und lehre. Steht da, ja, nicht verheimlichen, sondern gebieten und lehren. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Glaubenden in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit oder Reinheit. Und jetzt kommt Vers 13: Bis ich komme, halte an. Oder widme dich dem Vorlesen, dem Ermahnen, dem Lehren. Ja? Also es wurde Wort vorgelesen über weite Strecken. Und dann kommt: Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Händeauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dieses sorgfältig, lebe darin, auf dass deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf das Lehren oder die Belehrung, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Also vorlesen, ermahnen, belehren und nach dem Evangelium wandeln. Zum Vorbild. Ja, das sind die Punkte, um die es da geht. Wir beachten, zum Vorlesen gab es damals im Grunde nur das Alte Testament. Einige Briefe des Paulus, aber noch lange nicht das ganze Neue Testament. Denn zu der Zeit, als der Paulus den Timotheusbrief schrieb, da gab es zum Beispiel mit ziemlicher Sicherheit weder die Evangelien, noch die Apostelgeschichte, noch die Briefe außer dem Jakobusbrief, das war wahrscheinlich der früheste, aber alle anderen Briefe, die sind wahrscheinlich erst danach geschrieben worden. Ja, die Offenbarung auch. Vers 7, jetzt in unserem Text, in 1. Korinther 3. Wir sind jetzt eben beim richtigen Pflanzen, Begießen gewesen und der Tatsache, dass Gott eben aus dem richtigen Begießen und Pflanzen das Wachstum wirkt. Und jetzt sagt Paulus noch was Wichtiges in Vers 7. Also ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der einzig Herausragende, dem allein Ehre gebührt, ist unser Gott. Denn er gibt das Wachstum. Und so ist die Aussage in diesem Vers. Wir hatten bereits gesehen, dass Gott Wachstum des Samens, dass nur Gott Wachstum des Samens geben kann und dass er das auch gibt zu seinem Zeitpunkt. Denn nur er weiß, wann welcher Same aufgehen kann, damit er für ihn auch die erwartende Frucht, die zu erwartende Frucht bringt. Und deshalb ist der, der sät und der begießt, nicht höher als die, die den Samen empfangen. Ja? Es ist einfach ein Dienst. Ja? Und der Jesus hat schon zu seinen Leuten gesagt, der Größere von euch sein will, der soll was sein? Geringer. Ja? Also man spricht, in der Industrie geht die Pyramide immer so, ja, oberster Chef, 2 drunter, 3, 5, 7 und so weiter, ja. Und beim Herrn ist so, er ist der, der ganz unten ist. Ich bin unter euch der Dienende, sagt er, seinen Jüngern, ja. Sagt, sollt nicht euch Rabbi nennen lassen, ja, noch Lehrer, denn einer ist euer Lehrer, das bin ich, und einer ist euer Rabbi, das bin ich, sagt der Herr Jesus, ja. Also es gibt in der Gemeinde keine Rabbis und keine Lehrer. In einem hierarchischen Sinne verstanden, ja. Im Dienstsinne, ja, hoffentlich gibt es die. Und dafür sorgt ja auch der Herr, dass es die gibt. Ja. Die Gemeinde darf darum flehen, dass die Lehrer das lehren, was die Schrift sagt. Ja. So wie der Paulus, das fällt mir gerade ein, muss ich gucken, dass ich nicht zu lange mache heute Abend. Ich lese aber eine der Stellen vor, in Kolosser 4, ja, Vers 2 und 3, beziehungsweise 4, 2 bis 4, Kolosser 4, 2 bis 4. Beharret im Gebet und wachet in demselben mit Danksagung und betet zugleich auch für uns. Für wen? Für die, die säen, die begießen, ja, ja, für die zu beten. Auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Und in ähnlicher Weise spricht er in Epheser 6, Vers 18 bis 20. Und dort, ich schlage das trotzdem auch geschwind auf, weil er darum fleht, dass mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für welches ich ein Gesandter bin, in Ketten. Das heißt, wenn in der Gemeinde was schief läuft, dann liegt es nicht immer nur an denen, die da reden, davon da vorne, sondern das liegt unter Umständen auch an denen, die da nicht darum flehen, dass das Reden in der rechten Weise erfolgt. Ja, das muss man sehen, das ist eine Wechselwirkung zwischen denen, die hören und denen, die reden. Und der Paulus ist sich nicht so gut. Ja, und wenn einer der Apostel, der Prediger war, der Lehrer war für die Gemeinde, dann war es doch er. Und er sagt, Leute, ihr müsst aber für mich beten, ja, damit ich Freimütigkeit habe, um das Wort richtig weiterzugeben, um das Geheimnis des Christus zu predigen. Vers 8 und 9. Der Pflanzende und der Begießende sind eins. Das hatte ich auch schon erwähnt. Sie sind auf einer Ebene und sie bekommen von Gott sogar einen gewissen Lohn. Darauf möchte ich aber jetzt nicht eingehen, da kommen wir dann im nächsten Abschnitt weiter noch darauf zu sprechen. Paulus nennt sich und Apollos in seinem Bild hier Gottes Mitarbeiter. Die Korinther und natürlich auch der ganze Leib des Christus im selben Sinne, Gottes Ackerfeld und Bau. Und jetzt wechselt in den nächsten Abschnitt der Paulus von dem Bild des Ackers, also wo gesät und begossen wird, in das Bild, wo gebaut wird. Weil es jetzt um einen besonderen Abschnitt geht in Bezug auf das richtige und falsche Bauen auf den Christusgrund. Das sind die Verse 10 bis 17, da möchte ich heute Abend noch ein bisschen anfangen und dann morgen fortfahren. Vers 10 und 11. Der Beginn eines Gebäudes ist immer die Grundlegung. Ja, man kann nicht mit dem Dach anfangen, sondern man muss erst die Baugrube ausheben und dann muss ein Eckstein reingelegt werden, muss ein Vermessungspunkt gesetzt werden, damit nachher das Haus richtig steht. Nach der Himmelsrichtung, in der richtigen Tiefe und so weiter und so fort. Und das gilt im Großen wie im Kleinen. Denn in Epheser 2, Vers 20 und 21 spricht Paulus von einem ganzen Bau, dessen Eckstein oder Haupt der Ecke eben der Christus ist. Und dort geht es ja schließlich um die Erneuerung der ganzen Schöpfung, in diesem Bild dort, in Epheser 2, 20, 21. Ja. Aber hier geht es ja um die Grundlegung in jedem einzelnen Menschen. In Vers 21 in Epheser 2, da geht es wirklich um einen heiligen Tempel im Herrn. Also ist das Gebäude, von dem der Paulus in unserem Vers spricht, jetzt in Vers 10 und 11, eben derjenige, der den Christus zunächst einmal empfängt, mit dem, was Gott eben in einem Menschen anfängt. Und das ist der Christus als Fundament. Christus ist der Grundstein, einen anderen kann es nicht geben. Und dasselbe gilt für das, was eben Gott in jedem einzelnen Heiligen baut. Deshalb nimmt Paulus jetzt im Folgenden eben dieses Bild heran. Und daran sind wie aber alle Gottes Mitarbeiter beteiligt und sie tragen auch Verantwortung. Das ist der nächste Punkt, um den es jetzt in diesem Abschnitt geht. Das heißt, wenn das Fundament richtig gelegt worden ist, wenn also schriftgemäß Christus als Fundament gelegt ist in jedem Einzelnen, dann muss man natürlich auch wieder richtig weiterbauen. Man kann auf den Grundstein auch nicht einfach das Dach draufsetzen, ja, weil dann haben wir kein Haus. Ja, sondern es muss eben das Haus gebaut werden und irgendwann erst kommt das Dach drauf. Es muss also nach gewissen Ordnungen gebaut werden. Und darum geht es dem Paulus hier im nächsten Abschnitt. Wir können gültig für den Leib und nur das, was für den Leib als Belehrung gegeben ist, kann eigentlich richtiges Bauen dann ausmachen. Wenn man richtig grundlegt und dann richtig weiterbaut, dann entsteht das richtige Gebäude. Und was soll da drauf gebaut werden? Zum Beispiel das Evangelium der Gnade Gottes. Apostelgeschichte 20, 24. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Ja, darum geht das in der Gemeinde zu predigen. 1. Timotheus 1, Vers 11. Dann muss das Geheimnis des Christus gepredigt werden. Kolosser 3, Vers 4, Kolosser 1, 26 und 27. Und schließlich müssen alle Geheimnisse Gottes dem Glaubenden mitgeteilt werden. Warum? Weil Paulus in 1. Korinther 4, Vers 1 weiterschreibt, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ja, wenn der Paulus die Korinther aufruft und sagt, ihr sollt Verwalter der Geheimnisse Gottes sein, dann muss er ihnen diese verkündigt haben. Ja? Es geht gar nicht anders. Ja? Und deshalb können wir das auch an der Stelle gleich so sagen. Es müssen alle Geheimnisse Gottes gepredigt werden. Und es muss auch der Vorsatz der Zeitalter gepredigt werden. Der Vorsatz der Zeitalter, den Gott in Christo Jesu gefasst hat. Epheser 1, 9 und 10 und 3, Vers 11. Es muss der ganze Ratschluss Gottes betreffen, den ganzen Kosmos, die Himmel und die Erde, samt allem Inhalt gepredigt werden. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, dass er das getan hat. Ja, wir lesen das nachher noch. Dann muss gepredigt werden, wie der Wandel entsprechend unserer Berufung sein soll. Ja, weil es geht ja nicht nur um ein rein theoretisches Gedankengebäude, das wir weitergeben, sondern das Evangelium hat ja eine Konsequenz in unserem Leben. Und das gehört mit dazu. Paulus sagt im Titus 2, Vers 10, dass der Wandel dem Evangelium gemäß die Zierde der Lehre Gottes ist. Ja, also wenn ich dem Evangelium entsprechend wandle, dann ziere ich die Lehre Gottes. Dann ist es eine Verzierung der Lehre Gottes. Und wenn die fehlt, dann fehlt was ganz Wesentliches. Es muss in der Gemeinde eben alles, was der erhöhte Christus durch direkte Offenbarung Paulus zur Verkündigung übergeben hat, was er auch sein Evangelium nennt an mehreren Stellen, das muss gepredigt werden und gelebt werden. Paulus hat deshalb auch alle seine Mitarbeiter verpflichtet, dieses in allem Detail zu predigen und als Vorbild zu leben. Und das gilt, solange der Leib hier auf dieser Erde zusammengebaut wird. Ja? Solange gelten diese Ordnungen. Und darum sagt er in Vers 10, wenn der Grund gelegt ist, ja, dann baut aber ein anderer weiter. Ja? Einerseits sind es die, die das Wort predigen, ja, die tun praktisch den ersten Schritt, dann aber baut ja auch jeder Einzelne weiter. Ja. Er ist ja nicht passiv nur da, sondern er ist nicht nur hörend, sondern er verarbeitet, was er hört und er baut selber weiter. Für das Weiterbauen auf den Christusgrund hat uns der Herr ganz klare Anweisungen gegeben, die wir beachten müssen. Sonst sind Fehlentwicklungen unausweichlich. Paulus hat zum Beispiel in Apostelgeschichte 20 die Ältesten ja, von Ephesus nach Milet bestellt. Und er hat unter anderem Folgendes zu ihnen gesagt. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tag, dass ich rein bin von dem Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und wir sehen, dass das hier ein ganz ernstes Wort ist. Das heißt, wenn ich nicht den ganzen Ratschluss predige, natürlich nicht an einem Abend, ja, sondern fortlaufend, ja, immer wieder wiederholen, ja, dann werde ich am Blut der Hörenden schuldig. Das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Und deshalb muss natürlich logischerweise die ganze Schrift gelehrt werden, denn der Ratschluss Gottes befindet sich ja in der ganzen Schrift ausgebreitet. Gleichwertig und gleich wichtig ist eben, wie ich schon sagte, auch der dem Herrn würdige Wandel, wie Paulus in Kolosser 1, 9 zum Beispiel ausdrückt. Und was er beinhaltet, muss ebenfalls gelehrt und vorgelebt werden. Paulus schreibt den Thessalonichern hier zum Beispiel Folgendes. Da werden wir dann morgen noch mehr zu diesem Thema hören. 2. Thessalonicher 3, 6 bis 9. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt, nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Denn ihr selbst wisset, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt, noch haben wir von jemandes Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um nicht jemand von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern, und jetzt kommt das Entscheidende, auf dass wir uns selber euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmet. Ja. Deshalb hat der Paulus nicht nur gepredigt, sondern er hat das Evangelium auch gelebt. Und zwar in den Versammlungen, in denen er aufgetreten ist. Er war nicht nur einer, so wie ich jetzt, ja, an zwei Stunden da. Ja. Also ich kann hier nicht viel vorleben. Ja. Das müssen die Brüder machen, die hier ständig sind. Ja. Aber trotzdem muss an meinem Verhalten, wie ich mich hier benehme, ja, muss sichtbar werden, ob das, was ich sage, mit dem übereinstimmt, was ich tue. Ja. Das ist trotzdem die Forderung. Und ich muss eben sonst, dort wo ich sonst lebe, eben genau das so leben, wie der Paulus das hier ausgedrückt hat. Zum Vorbild geben. Und ich möchte jetzt an der Stelle noch ein Wort aus dem Titus, das hatte ich schon vorhin angedeutet, noch lesen. Titus schreibt er in seinem Brief, und er war ja bei den Kretern unterwegs, und wir wissen alle, dass das sehr schwierige Leute waren. Ja, da war das die hatten das Arbeiten nicht erfunden, wie man so schön sagt. Ja. Und deshalb sagt Paulus jetzt dem Titus in Bezug auf die Belehrung, ja, Folgendes in Titus 2, Vers 6 lese ich schon, die Jünglinge oder die Jüngeren desgleichen ermahne, besonnen zu sein. Und jetzt sagt er, wie er das machen soll, indem du in allem dich selber als ein Vorbild guter Werke darstellst. Also die Belehrung an die Jüngeren erfolgt durch das Vorbildsein. Ja? Vorbildsein im Reden und im Handeln. Er sagt weiter, in der Lehre Unverderbtheit, würdigem Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf dass der von der Gegenpartei sich schäme und er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Ja, das ist der Punkt. Weil reden kann man viel. Ja, wenn nicht die Substanz des Handelns dahinter steckt, dann ist das Reden wertlos. In Vers 10 sagt er noch zu den Knechten, sondern alle gute Treue erweisend, auf dass sie die Lehre unseres Rettergottes zieren in allem. Ja. Wenn der Wandel nicht evangeliumsgemäß ist, dann fehlt die Zürde des Redens. Mich hat ein Bruder aus USA Mir hat ein Bruder aus den USA mal in der Beziehung gesagt, dadurch, dass ich an meinem Arbeitsplatz und in der Familie und dort, wo ich mich eben aufhalte, dadurch, dass ich dort nach dem Evangelium lebe, ja, verdiene ich mir das Recht, auch was zu sagen. Ja, versteht, wie er das gemeint hat. Ja? Ich meine, das geht viel mehr nach draußen, ja, aber das gilt auch für drinnen. Ja, wenn ich hier einen unordentlichen Wandel an den Tag lege, ja, wo die Leute auch mit dem Finger auf mich zeigen, dann habe ich doch kein Recht, irgendwelche Moraldinge zu predigen. Ja, das habe ich nicht. Ja, sondern mein Wandel muss passen. Und das ist das, was der Paulus hier in der Gemeinde sagt. Und wir werden das ja dann sehen. Da geht es ja dann um Bauen, Gold und Silber, edle Steine, Holz und Streu, ja, Holz und Stroh und so weiter. Das sind die Punkte, die da zur Debatte sind. Und aus diesen Worten, die wir jetzt gelesen haben, folgt: Vorbild werden und Nachahmen sind der Schlüssel, was in der Gemeinde notwendig ist. Und nach diesen Anweisungen wird also schriftgemäß gebaut. Und dafür sind die, welche auf das Christus-Fundament bauen, verantwortlich. Alle Lehrer natürlich, ja, und jeder Einzelne am Leib des Christus auch. Soweit für heute Abend. Amen. Bete noch. Ja, lieber Vater, du hast uns dein Wort gegeben. Hab Dank, dass es Frucht bringen wird, wenn wir es dir gemäß predigen und auch so leben, wie du es haben möchtest. Und da schenk du Gnade, dass Leben und Reden zusammenpasst bei mir und bei jedem Einzelnen unter uns. Und dass dann dadurch auch Frucht herauskommt für dich, für dein großes Ziel, das du dir vorgenommen hast und das du auch erreichen wirst. Amen.
Das gibt Anlass, noch mal intensiv darüber nachzudenken, das, was wir gehört haben. Wir danken unserem Vater für diese Worte und auch dir, lieber Albrecht, dass du dich hast benutzen lassen. Wir wollen aus dem angefangenen Lied 531 die letzten zwei Verse singen. 5 und 6.
Thank you.
wünsche uns allen, dass die Worte, die wir gehört haben, nachklingen und nachwirken in uns. Und ich wünsche allen eine erholsame, gute Nacht und eine gute Heimfahrt. Gott befohlen.